Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Vor genau 100 Jahren, im November 1915, hat Albert Einstein seine Grundsätze der allgemeinen Relativitätstheorie veröffentlicht und damit die Physik revolutioniert. Er selbst ist zum Sinnbild des Genies schlechthin geworden, mit seinen weißen wilden Haaren und den verschmitzt blickenden Augen. Doch der wohl bekannteste Physiker aller Zeiten war einst auch etwas ganz anderes, ein Flüchtling.
Kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten kehrte Einstein Deutschland den Rücken. Er war aber nicht nur ein politischer Flüchtling, sondern er half ganz vielen politisch Verfolgten in seiner Zeit in den USA. Im Jahr 1938 schrieb er nach Europa, er habe ein Vermittlungsbüro für Verfolgte sowie für intellektuelle Sonderlinge. Das Geschäft sei in ungeheurem Schwung. Der Druck der armen Menschen dort auf uns ist ein derartiger, dass man fast verzweifelt angesichts der Masse des Elends und der geringen Möglichkeiten zu helfen.
Von Princeton aus versuchte Einstein, so vielen wie möglich zu helfen, aus Deutschland zu fliehen. Er schrieb Briefe, verbürgte sich mit seinem Vermögen für den finanziellen Unterhalt der Flüchtenden und kam schnell an seine persönlichen Grenzen anbetrachts der großen Zahl der Schutzsuchenden. In seinem Vortrag Einstein, Freigeist und Flüchtling geht es dem Wissenschaftsjournalisten Thomas de Padova vor allem um Einsteins politische Einstellungen und Überzeugungen. Im Mittelpunkt steht Einsteins Zeit in Berlin. Kurz nach seiner Ankunft beginnt der Erste Weltkrieg. Die überwiegende Mehrheit seiner Kollegen bricht in sofortige Kriegsbegeisterung aus. Einstein hingegen ist überzeugter Pazifist, jedes nationale oder auch nur patriotische Gebaren ist ihm fremd. Sein Kollege und Freund Fritz Haber wird zum führenden Kopf des Giftgaskrieges. Einstein will eine Weltregierung und keine Armee. Thomas de Padova hat Physik und Astronomie studiert und viele Jahre als Wissenschaftsredakteur für den Tagesspiegel gearbeitet. Er hat ein Buch über Einstein geschrieben. Es heißt »Allein gegen die Schwerkraft. Einstein 1914 bis 1918«. De Padova hat seinen Vortrag am 20. Oktober 2015 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Auf dem Cover meines Buches hier sehen Sie Einstein ziemlich elegant gekleidet. Als dieses Bild entstand, da lebte Einstein im Bayerischen Viertel in Berlin. Das ist die Straße in Schöneberg, in der er wohnte, die Haberlandstraße. Und das hier ist der Bayerische Platz zu dieser Zeit. Hier sah man den Physiker mit dem Schnurrbart und dem Hut auf dem Kopf manchmal mit Geigenkoffer herumspazieren. Und im Jahr 1931, da zog mein Schwiegervater zusammen mit seinen Eltern und 8 Geschwistern an eben diesen Platz, weil sein Vater Pfarrer in der Kirche zum Heilsbronnen wurde, wo er dann den ganzen Krieg über blieb. Es gibt Familienfotos, auf denen mein Schwiegervater zu sehen ist, wie er mit seinen Geschwistern auf diesem Platz spielt, am liebsten vor dem Brunnen, also so spielende Kinder zwischen Hecken und Bänken. Denn dieser Platz war seinerzeit anders als heute für Fußgänger gemacht. Und einer dieser Fußgänger war Albert Einstein. Von der Fotografin Giselle Freund, die eine Nachbarin Einsteins in der Haberlandstraße war, wissen wir, dass Einstein seinerzeit hin und wieder Süßigkeiten an Kinder verteilte. Und für mich war es bei der Recherche zu diesem Buch eine schöne Vorstellung, dass mein Schwiegervater aus der Hand des großen Wissenschaftlers ein Bonbon empfangen haben könnte. Die Zeitspanne, die dafür in Frage kommt, ist klein. Sie beschränkt sich auf etwa 1,5 Jahre, denn wie viele andere jüdische Nachbarn in der Haberlandstraße und im Bayerischen Viertel verschwanden die Einsteins irgendwann ganz plötzlich, muss man sagen. Kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten kehrte Einstein Deutschland den Rücken. Er emigrierte dann 1933 in die USA. Und wir haben eben schon gehört, Einstein war ein politischer Flüchtling. Er war aber nicht nur ein politischer Flüchtling, sondern er half ganz vielen politisch Verfolgten in seiner Zeit in den USA. Nachdem er sich dort eingerichtet hatte, setzte er zahllose hunderte Empfehlungsschreiben auf. Zunächst mal vor allen Dingen für Wissenschaftler, denen er eine Stelle in den USA verschaffen wollte. Das ging sogar schon vor seiner Migration los, aber dann auch für andere Stammesgenossen, wie er sie nannte. Dem Berliner Arzt Otto Juliusburger und seiner Familie beispielsweise bezahlte er die Überfahrt mit dem Schiff. Vor allen Dingen aber stellte Einstein Bürgschaften aus, sogenannte Affidavits, mit denen er persönlich dafür bürgte, dass diese Einwanderer dem amerikanischen Staat nicht zur Last fallen würden. So bürgte er etwa für den völlig mittellosen Schriftsteller Hermann Broch, der dann auch einen ganzen Monat in Einsteins Haus wohnte. Da tat er sich mit anderen zusammen, mit Thomas Mann und anderen, die in Princeton wohnten. Oder für den Maler Josef Schaal. Im Jahr 1938 schrieb er nach Europa, er habe ein Vermittlungsbüro für Verfolgte sowie für intellektuelle Sonderlinge. Das Geschäft sei in ungeheurem Schwunge. Als der Flüchtlingsstrom nach Hitlers Einmarsch in Prag dann aber noch einmal anschwoll, waren Einsteins persönliche Ressourcen erschöpft. Er schrieb nach Europa, Zitat, ich kann keine Affidavits mehr geben und würde die noch Unerledigten gefährden, wenn ich noch neue ausstelle. Auch die paar mir bekannten Leute mit einigem Vermögen sind schon bis an die Grenze belastet. Der Druck der armen Menschen dort auf uns ist ein derartiger, dass man fast verzweifelt angesichts der Masse des Elends und der geringen Möglichkeiten zu helfen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich habe diese Zeilen vorgelesen, um Ihnen am Beispiel der Flüchtlingsproblematik, ein Thema, das uns heute alle bewegt, darzulegen, dass wir es bei Einstein nicht mit einem Forscher im Elfenbeinturm zu tun haben. Vielmehr ist Einstein ein Wissenschaftler, der sich bei aller Liebe zur Physik und stillen Grübelei von der Sorge um das Gemeinwohl nie entbunden fühlt. Das gilt für seine Zeit in den USA, das gilt aber auch bereits für seine frühen Berliner Jahre, denen mein Buch gewidmet ist. Ihn zeichnet eine große Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit aus, die ihn, wie er selbst über sich sagt, oft in Konflikt mit anderen Menschen gebracht habe. Die Jahre 1914 bis 1918 sind die Jahre, in denen Einstein die Schweiz verlässt und nach Deutschland zieht und in denen er sein größtes physikalisches Werk vollendet. Heute möchte ich, obschon ich selbst Physiker und Wissenschaftspublizist bin, einen anderen thematischen Schwerpunkt wählen. Die Jahre 14 bis 18 sind nämlich auch die Jahre, in denen sich Einstein bedingt durch die schrecklichen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs in einen politisch engagierten Forscher verwandelt. Also eine Metamorphose, die wir hier verfolgen können. Vor dem Krieg war Einstein nur in Fachkreisen bekannt. Und am Ende des Kriegs, im Herbst 1918, kursieren in Berlin bereits Witze über ihn. Sein Name wird in den Revolutionstagen so oft in den Medien genannt wie der keines anderen Naturforschers. Und er wird wegen seiner Popularität auch für Parteiaufrufe missbraucht. Das wusste ich vorher nicht, ehe ich die Recherche begann. Den Weg dorthin, bis er als überzeugter Pazifist und Demokrat die politische Bühne betritt, den zeichne ich in diesem Buch nach. Ich möchte die Lesung am heutigen Abend mit dem 13. Juli 1913 beginnen. Im ersten Kapitel meines Buches erzähle ich zunächst, wie an diesem Tag ein Schweizer Pilot, Oskar Bieder, mit einer wackeligen, hölzernen Maschine, 70 PS stark, über das gesamte Alpenmassiv hinwegfliegt. Also er steigt mit diesem Flugzeug über hoch hinauf bis zum Jungfraujoch und fliegt dann über den Aletschgletscher bis nach Italien. Das ist eine Pionierleistung in der Geschichte des Flugs. Und die Geschichte des Fluges taucht in meinem Buch immer wieder auf. Also der Tag zum Beispiel, als Einstein in Berlin ankommt, der 29. März 1914, das ist ein Tag, an dem es im Adlershof eine große Flugvorführung gibt, eine Flugschau. Da fahren Tausende hin, viel mehr als zu den Rennen im Grunewald, zu den Pferderennen. Und Albert Einstein wird dann später über sein Interesse für die Frage, warum fliegen überhaupt Flugzeuge, selbst in einen Konflikt mit hineingezogen, in einen militärischen Konflikt, denn Flugzeuge im Ersten Weltkrieg sind natürlich militärische Maschinen. Und als man dann seine Tragfläche in Adlershof ausprobiert, die nach seinen Vorgaben gebaut wird, dann ist es eine Militärmaschine, an die man diese Tragflächen heftet. Und zu der Zeit sind schon längst von Flugzeugen aus Bomben auf Paris und London abgeworfen worden. Also Sie sehen an dieser Thematik diese Janusköpfigkeit der Wissenschaft, über die es in dem Buch auch in ganz anderen Zusammenhängen geht. Also wir schreiben den 13. Juli 1913. An diesem Sonntag steht am Bahnhof in Zürich ein Mann in Sonntagskleidung, mittelgroß, breitschultrig und mit schwarzem Schnurrbart. Sein Blick gleitet über die Passanten hinweg, bis er endlich die beiden Männer sieht, auf deren Rückkehr er gewartet hat. Es schmeichelt dem 34-Jährigen, dass die beiden Wissenschaftler eigens aus Berlin angereist sind, um ihm ein Stellenangebot zu unterbreiten. Tags zuvor hatte er sie noch vertröstet, da er noch einmal prüfen wollte, wohin sich seine innere Kompassnadel drehen würde. Bei den Besuchern handelte es sich um Walter Nernst und Max Planck. Letzterem fühlt er sich als theoretischer Physiker besonders verbunden. Planck vertiefte sich zeitweilig derart in die Relativitätstheorie, dass seine sonstigen Studien völlig in den Hintergrund traten. Als einer der ersten erkannte er ihre fundamentale Bedeutung, betreute Doktorarbeiten zum Problem der Einsteinschen Relativität und warb bei führenden Fachkollegen um ihre Anerkennung. Ihm ist es auch zu verdanken, dass Einstein in diesem Jahr bereits zum dritten Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde. Allein aus Dankbarkeit seinem Förderer gegenüber konnte Einstein die Berliner Offerte jedoch nicht annehmen. Deshalb hatte er am Vortag um 24 Stunden Bedenkzeit gebeten und dem passionierten Bergwanderer und seinem Begleiter Walter Nernst, die zusammen mit ihren Ehefrauen nach Zürich gekommen waren, vorgeschlagen, die Zeit für einen Ausflug ins Gebirge zu nutzen. Nun zückt er ein weißes Tuch und winkt seinen neuen Kollegen damit zu. Mit diesem verabredeten Zeichen nimmt Einstein das Angebot an. Er hat sich für Berlin entschieden. Trotz seines Misstrauens gegenüber dem preußisch-militärischen Obrigkeitsstaat will er die Schweiz verlassen, um Mitglied der Preußischen Akademie zu werden. Da in Zürich kaum jemand Anteil an seinen wechselnden Theorieentwürfen nimmt, hofft Einstein insgeheim darauf, in Berlin Forscher zu treffen, die ihn bei seinen gedanklichen Ausflügen in höhere Dimensionen begleiten werden. Die Metropole ist ein Mekka der Forschung und mit der Gründung mehrerer Kaiser-Wilhelm-Institute auf dem besten Weg, ihre führende Rolle in den Wissenschaften weiter auszubauen. Nicht zuletzt von einer Zusammenarbeit mit den Astronomen verspricht sich Einstein Rückendeckung für seine Gravitationstheorie. Außerdem möchte er alle leidigen Verpflichtungen loswerden, die ein Lehrauftrag und andere Ämter mit sich bringen. Dass er in den zurückliegenden Jahren mehrfach die Stelle wechselte, lag nicht zuletzt am Bürokratismus. Zitat: Die Tintenscheißerei im Amte ist endlos. Alles, wie es scheint, um dem Tross von Schreibern in den Staatskanzleien einen Schein von Daseinsberechtigung zu geben, klagte er in Prag. Im Grunde könne er gänzlich auf ein Institut verzichten. Zum Forschen benötige er höchstens ein paar Bücher. Die Berliner Gesandtschaft kennt seine Nöte. Einstein sei so sehr in seine Forschung versenkt, dass er in Zürich gerne auf das große Kolleg verzichten würde, das er pflichtgemäß liest. Die deutschen Forscher sichern ihm zu, seinen wissenschaftlichen Studien in Berlin ohne jeglichen Lehrauftrag nachgehen zu können. Er werde eine hauptamtliche Stelle an der Akademie bekommen, die einzige derart privilegierte Stelle, die die Akademie in ihrer physikalisch-mathematischen Klasse zu vergeben hat. Eine Anstellung auf Lebenszeit. Als Universitätsprofessor werde er zwar das Recht, nicht aber die Pflicht haben, Vorlesungen zu halten. Ein unwiderstehliches Angebot. Einstein reagiert überschwänglich. Zitat: Es ist eine kolossale Ehre, die mir dazu teil wird, schreibt er seiner Cousine Elsa Löwenthal, nachdem er mit Planck und Nernst handelseinig geworden ist. Schon im nächsten Frühjahr werde er für immer nach Berlin kommen. Zitat: Ich freue mich schon sehr auf die schönen Zeiten, die wir zusammen verbringen werden. 5 Tage später bekommt Elsa einen weiteren Brief. Der regelmäßige Verkehr mit ihr werde ihm das Schönste sein, was ihn in Berlin erwarte. Weitere 5 Tage danach. Inzwischen hat auch er Post von ihr erhalten, das nächste Schreiben. Er kann sein Glück immer noch nicht fassen, endlich mit ihr zusammenzukommen. Zitat, und eine der Hauptsachen, die ich will, das ist, dich oft zu sehen, mit dir herumzulaufen und mit dir zu plaudern. 3 schwärmerische Briefe an seine Cousine binnen 2 Wochen legen ein beredtes Zeugnis ab, dass er nicht allein der Wissenschaft wegen nach Deutschland gehen will. Gut ein Jahr zuvor war er Elsa in Berlin wieder begegnet, nachdem sie sich viele Jahre nicht gesehen hatten. Sie kannten sich seit Kindheitstagen, als sie gemeinsam im heimischen Elternhaus miteinander gespielt hatten. Inzwischen war sie Mitte 30, geschieden und Mutter 2 Töchter. Einstein, in dessen Ehe es längst kriselte, gewann sie in den wenigen Tagen, die sie in Berlin zusammen verbrachten, so lieb, Zitat, dass ich dir es kaum sagen kann. Wenn er an ihre gemeinsame Tour an den Wannsee zurückdachte, war er selig. Mit ihrem Stellenangebot sind Planck und Nernst mitten in sein neuerliches Werben um Elsa hineingeplatzt. Mit einem Mal fließen 2 große Leidenschaften zu einem verheißungsvollen Lebensentwurf zusammen. Für ihn ist Berlin ein Sehnsuchtsort, an dem er dem Strom der eigenen Gedanken folgen möchte. Er gehe in die deutsche Hauptstadt als, Zitat, Akademiemensch ohne irgendeine Verpflichtung, quasi als lebendige Mumie, schreibt er einem Kollegen, wenige Tage nachdem Planck und Nernst abgereist sind. Ich freue mich sehr auf diesen schwierigen Beruf. Als lebendige Mumie werde er nach Berlin gehen, meine Damen und Herren. Das ist so ein typischer Einstein-Ausspruch. Er ist sehr impulsiv, hat eine bildreiche Sprache und oft selbstironisch, viel zu Scherzen aufgelegt. Zum Beispiel sagt er kurz nach dem Treffen mit Planck und Nernst auch, die beiden Forscher kämen ihm vor, wie 2 Sammler, die nach einer seltenen Briefmarke suchen. Oder die Herren Berliner spekulieren mit mir wie mit einem prämierten Lehkuhn. Ich weiß nur nicht, ob ich noch Eier legen kann. Einstein kommt, wie wir gehört haben, nicht nur der Forschung wegen nach Berlin, sondern er folgt auch seinem Herzen, sprich seiner Cousine Elsa, die er einige Jahre später heiraten wird. Hier sehen wir, wie die beiden durch Schöneberg spazieren. Auf dem nächsten Bild können wir einen Blick werfen in Elsas großbürgerliche 7-Zimmer-Wohnung mit Salon, Bibliothek, Wandteppichen und Bildern an den Wänden und im Kontrast dazu Albert Einsteins schlichtes Arbeitszimmer. Nicht einmal Bücher in den Regalen, sondern nur Manuskripte, solche, die er selbst verfasst hat oder ein paar auch von Kollegen. All dies sind Bilder aus den 1920er Jahren. Als Einstein nach Berlin kommt, zieht er nicht zu seiner Cousine Elsa. Das ist es 1917 der Fall. Da mietet Elsa ganz geschickt erst die Nachbarwohnung an, als Einstein krank ist. Das wird dann sein Krankenlager in der Haberlandstraße. Und kurze Zeit später zieht Einstein dann um in die gemeinsame Wohnung. Einstein ist, als er nach Berlin kommt, noch mit einer anderen Frau verheiratet. Und zwar mit seiner ehemaligen Kommilitonin Mileva Maric. Sie sehen hier Mileva auf einem Bild von 1914, also aus dem Jahr, als er in Berlin ankommt, mit den beiden Söhnen Hans Albert und Eduard. Die Familie zieht im April 1914 nach Dahlem im Südwesten Berlins, wo vor kurzem, wie eben schon erwähnt, die ersten Kaiser-Wilhelm-Institute gegründet worden sind. Hier soll ein großer Forschungscampus entstehen, eine Art deutsches Oxford. Ich zeige Ihnen hier eines der, also 2 dieser Institute. Eines davon ist das Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie. Direktor des Instituts ist seit 2 Jahren der Chemiker Fritz Haber, der sich wie kein anderer um den Neuankömmling Einstein und um dessen Familie kümmert. Sie sehen hier Fritz Haber und Einstein kurz nach dessen Ankunft in Berlin. Beide Wissenschaftler sind jüdischer Herkunft, Haber ist allerdings konvertiert. Beide sind mit Naturwissenschaftlerinnen verheiratet. Unglücklich verheiratet, muss man in beiden Fällen sagen. Beide haben etwa gleichaltrige Söhne. Haber ist tief beeindruckt von der Klarheit und Tiefe der einsteinschen Gedanken. Er machte sich für dessen Berufung nach Berlin stark und bot ihm einen Arbeitsplatz in seinem Institut an. Und Einstein nahm diese Offerte an, denn dieses Institut in Dahlem war sehr schön abgelegen, außerhalb der Metropole gelegen, gerade recht für einen Grübler wie ihn. Schon als Mileva zur Wohnungssuche nach Berlin kam, wohnte sie kurzzeitig bei den Habers in der Direktorenvilla. Die hatten dort so eine kleine Einlegerwohnung oben drin. Die Kinder freundeten sich an. Und im Juli 1914 versuchten Fritz Haber und seine Frau Clara vergeblich, zwischen den schon lange zerstrittenen Eheleuten Einstein zu vermitteln. In ihrer Verzweiflung zog Mileva im Juli 1914 kurze Zeit noch einmal zusammen mit den Kindern zu den Haberts. Doch Einstein lässt seiner Frau letztlich keine andere Wahl, als einer Trennung zuzustimmen. Fritz Haber setzt dann einen entsprechenden Vertrag zwischen den Eheleuten auf und begleitet seinen Kollegen zum Bahnhof, als dieser sich unter Tränen von den beiden Kindern verabschiedet. Zusammen mit den beiden Söhnen verlässt Mileva Berlin am Abend des 29. Juli 1914 in einem der letzten Züge, die noch nach zivilem Fahrplan verkehren. Denn auf dem Balkan hat bereits der Krieg begonnen. Der Tag ihrer Abreise ist der Vorabend des Ersten Weltkriegs. Meine Damen und Herren, wir haben es hier mit einer dramatischen Verdichtung der Ereignisse zu tun. Der für Einstein so schmerzhafte Abschied von den Söhnen fällt zusammen mit dem Ausbruch des Europäischen Krieges. Zwei zeitgleiche Katastrophen, von denen die öffentliche für Albert Einstein unfassbar bleiben wird. Ich lese nun noch einmal einige Seiten aus meinem Buch, um die Situation zu umreißen, in der sich Einstein kurz nach Beginn des Krieges befindet. Welche Einschnitte in den Beziehungen zu seinen engsten Kollegen Max Planck, Walter Nernst und zu dem Chemiker Fritz Haber damit verbunden sind. Unser ganzer gepriesener Fortschritt der Technik, überhaupt die Zivilisation, ist der Axt in der Hand des pathologischen Verbrechers vergleichbar. Als Albert Einstein dieses bittere Fazit zieht, steht die Welt längst in Waffen und sämtliche technischen Neuerungen, vom Automobil und Flugzeug bis hin zu Telefon und Ohrstöpsel, sind Teil einer gigantischen Kriegsmaschinerie geworden, die Tod und Leid ins Unvorstellbare potenziert. Die Fortschrittshoffnungen von einst haben sich in Trommelfeuer und Zerstörung verkehrt. Der Erste Weltkrieg beginnt mit den Eisenbahnen. In ihnen verdichte sich das im 19. Jahrhundert entwickelte industrielle Leistungsvermögen der Gesellschaften, resümierte Historiker Jörn Leonhard. Sie symbolisierten den Anspruch auf technologischen Fortschritt, Bewegung und Geschwindigkeit. Mit atemberaubender Präzision rollen die Massenheere im August 1914 an die Fronten. In den ersten Augustwochen setzen sich 20.800 Mobilmachungszüge sowie 11.100 Kriegsaufmarschtransportzüge in Bewegung, die 3,1 Millionen Mann und 860.000 Pferde an die Front bringen. Bevorzugte Zielorte der Truppen sind gemäß Schliefenplan die Bahnhöfe an der belgischen Grenze, um Frankreich von Norden her zu umschließen und seine Armeen binnen 6 Wochen einzukesseln. Als deutsche Soldaten die Grenze zum neutralen Nachbarland überqueren, beginnt ein europäischer Flächenbrand ohnegleichen. Zitat: Unglaubliches hat nun Europa in seinem Wahn begonnen, schreibt Einstein seinem Kollegen Paul Ehrenfest am 19. August, als die belgische Stadt Löwen besetzt wird, wo hunderte Zivilisten ums Leben kommen und die Universitätsbibliothek mit 230.000 Büchern in Flammen aufgeht. In solcher Zeit sieht man, welcher traurigen Viehgattung man angehört. Am Tag darauf marschieren deutsche Soldaten in Brüssel ein, wo Einstein im Jahr zuvor anlässlich der 2. Solvay-Konferenz mit Forschern aus aller Welt über die Struktur der Materie debattierte. Ebenfalls am 20. August beginnt die langwierige Belagerung der Handelsstadt Antwerpen, wo sein Onkel Cäsar Koch lebt, dem er vor vielen Jahren seinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz schickte. Vom Krieg an der Ostfront sind Einsteins Forschungen direkt betroffen. Kurz vor Kriegsbeginn war der Astronom Erwin Freundlich zusammen mit 2 Kollegen und aufwendiger fotografischer Ausrüstung nach Russland aufgebrochen, um dort am 21. August eine Sonnenfinsternis zu beobachten. Ziel der Expedition? Die von Einstein vorhergesagte Ablenkung des Sternenlichts im Schwerefeld der Sonne zu überprüfen. Einstein hat dieser Expedition entgegengefiebert. Seit Jahren korrespondiert er mit Freundlich über die mögliche Bestätigung seiner Gravitationstheorie. Doch statt die Finsternis zu erleben, wird Freundlich nun wohl in Kriegsgefangenschaft geraten. Einstein ist in großer Sorge um ihn. Was für ein schauriges Bild die Welt jetzt bietet, schreibt er nach Zürich. Nirgends eine Kulturinsel, wo die Menschen menschliches Empfinden gewahrt haben. Unbegreiflich, wie es dazu hat kommen können. Ähnlich wie der Schriftsteller Robert Musil hat es Einstein für schlechterdings unmöglich gehalten, Zitat, dass die durch eine europäische Kultur sich immer enger verbindenden großen Völker heute noch zu einem Krieg gegeneinander sich hinreißen lassen könnten. Viele hätten den Krieg bekämpft, solange er nicht da war, so Musil. Nun aber klaffe die Welt in Deutsch und wieder Deutsch, sei der Einzelne wieder nichts außerhalb seiner elementaren Leistung, den Stamm zu schützen. Zitat, Treue, Mut, Unterordnung, Pflichterfüllung, Schlichtheit, Tugenden dieses Umkreises sind es, die uns heute stark, weil auf den ersten Anruf bereit machen zu kämpfen. Allen voran junge Kauf- und Geschäftsleute, Akademiker und Studenten melden sich freiwillig zum Kriegsdienst. Zu Kriegsbeginn ist sofort eine Verordnung über die vorzeitige Ablegung der Reifeprüfung ergangen, damit auch Gymnasiasten an die Front eilen können. Beim Notabitur fällt niemand durch. In Berlin lautet das Aufsatzthema die Wichtigkeit der Eisenbahn im gegenwärtigen Krieg. Obschon Deutscher von Geburt, ist Einstein als Schweizer Staatsbürger nach Berlin gekommen. Als Fritz Haber ihn 1913 darauf aufmerksam machte, seine Berufung an die Akademie werde zur Folge haben, dass er preußischer Staatsangehöriger werden müsse, lehnte Einstein ab. Er hatte dafür gekämpft, als Bürger in jenem freiheitsliebenden Land aufgenommen zu werden, das schon seit Jahrhunderten keinen Krieg mehr geführt hatte, das Vielfalt und Offenheit förderte anstelle von Gleichmacherei, in dem Menschen deutscher, französischer und italienischer Muttersprache zusammenlebten. Die Annahme seines Rufes nach Berlin machte Einstein davon abhängig, Zitat, dass bezüglich meiner Staatsangehörigkeit keinerlei Änderungen eintrete. Er selbst leidet, wie nahezu alle Schweizer, unter dem Zusammenbruch des europäischen Geistes und fühlt sich nicht nur Kraft seiner Profession einer internationalen Wissenschaftlergemeinschaft zugehörig. Das unterscheidet ihn von seinen engsten Forscherkollegen von Max Planck, Walther Nernst und Fritz Haber. Schon in den ersten Augusttagen hält Planck eine Rede vor den Studenten, in der er die Defensivrhetorik des Kaisers kritiklos übernimmt und die Aggression allein auf der Seite des Feindes ausmacht. Nachdem es beispiellosen Langmut bewiesen habe, sei dem Deutschen Reich nichts anderes übrig geblieben, als das Schwert zu ziehen gegen die Brutstätten schleichender Hinterhältigkeit. Alles, was die Nation an physischen und sittlichen Kräften besitze, balle sich jetzt zusammen und lodere zur heiligen Flamme des Zornes empor. Wie die meisten Deutschen geht Planck davon aus, dass Großes bevorsteht, dass der Krieg wie im Jahr 1870-71 nur von kurzer Dauer sein wird, die Studenten also spätestens an Weihnachten wieder zu Hause sein werden. Fritz Haber ist zu Kriegsbeginn sofort zur Kaserne geeilt, um sich als Freiwilliger zu melden. Es sei jetzt Pflicht der Deutschen, Zitat, mit Einsetzung aller Kräfte die Gegner niederzuringen und zu einem Frieden zu bringen, der die Wiederkehr eines ähnlichen Kriegs auf Menschenalter hinaus unmöglich macht. Zitat Ende. Dem Chemiker fällt es nicht schwer, die militärische Relevanz seines Fachgebiets herauszustellen. Von nun an übernimmt er eine bedeutende Mittlerrolle zwischen Kriegsministerium und Großindustrie und leitet schon in den ersten Kriegsmonaten militärische Forschungen an seinem Institut ein. Währenddessen marschiert der 50-jährige Walther Nernst unter den Augen seiner Ehefrau vor seinem Haus auf und ab und studiert das Exerzieren und militärische Grußformeln ein. Nernst war in jungen Jahren für wehruntauglich befunden worden, hat sich aber am 11. August dem Kaiserlichen Freiwilligen Automobilkorps angeschlossen, da er seinen beiden bereits einberufenen Söhnen an die Front folgen möchte. Kurz vor seiner Abfahrt am 21. August besorgt er sich im Institut noch eine größere Zahl Gummistöpsel, mit denen er im Ernstfall Einschusslöcher in seinem Benzintank abdichten möchte. Er ist noch nicht in Belgien angekommen, da fällt sein ältester Sohn Rudolf bereits an der Westfront. Kein Schuss in den Tank, sondern ein schwerer Schlag für die gesamte Familie. Obschon auf diese Weise persönlich getroffen, beginnt Nernst nur wenige Wochen später mit der Entwicklung chemischer Kampfstoffe. Haber, seit jeher einer der schärfsten Konkurrenten Nernst, wird seinem Beispiel folgen. Einstein dankt dem blinden Geschick, dass ihm eine Einberufung erspart bleibt, die andere zum sinnlosen Menschenmord zwinge. Als Schweizer kann er nicht anders, als den gegenwärtigen Krieg für einen brudermörderischen zu halten. Der Nationalismus erscheint ihm wie eine bösartige Krankheit, die die Menschen befallen und ihre Züge entstellt habe. Plötzlich fühlt er sich sonderbar zum Urchristentum hingezogen und empfindet, Zitat, so lebhaft wie nie, dass es schöner ist, Amboss zu sein als Hammer, wie er Ende August nach Zürich schreibt, als jegliche Art von Pazifismus im Deutschen Reich bereits als Schwäche diffamiert und mit Feigheit, Verantwortungslosigkeit und Gefolgschaftsverweigerung gleichgesetzt wird. Während andere in Triumphgeschrei einstimmen, ist er heilfroh, Zitat, wegen unzeitgemäßen Empfindens nicht abgemurkst zu werden. Mit seiner Schweizer Staatsbürgerschaft hat er sich das Recht erworben, in diesem Krieg nicht mitzutun. Gleichzeitig fühlt er sich durch den Nationalismus seiner deutschen Freunde und Kollegen beschämt. Seine Gefühle muss er angesichts der überschießenden Kriegseuphorie zunächst verbergen. Umso aufmerksamer beobachtet er die Menschen in seinem Umfeld, die Kraft ihrer soldatischen Erziehung und unter dem Druck der öffentlichen Meinung zur Fahne eilen und rhetorisch aufrüsten. Mit einem Mal verändert sich ihre gesamte Sprache. Der Krieg kehrt einen ungeahnten Hass und Pseudoheroismus hervor. Unfassbar für ihn, in welchem Maße sich gerade die Gelehrten mit einem durch und durch militarisierten Staat identifizieren, von dem eine Bedrohung für Millionen Menschen in ganz Europa ausgeht. In dieser Hinsicht geht es ihm wie Helmut von Gerlach, dem Chefredakteur der Welt am Montag, der sich in Berlin in den ersten Kriegstagen so vorkommt wie ein Nüchterner in einer Gesellschaft von allzu Fröhlichen. Einstige Freunde seien zu Fanatikern geworden, die der bis vor wenigen Wochen scharf befehdeten kaiserlichen Regierung und ihren Generälen plötzlich jedes Wort glaubten. Sie hätten sich in Franzosenfeinde und in Englandhasser verwandelt. Meine Damen und Herren, wie sehr sich die Sprache verändert, wird besonders deutlich im Aufruf an die Kulturwelt, der von 93 führenden deutschen Autoren, Künstlern und Wissenschaftlern unterzeichnet und in allen großen deutschen Zeitungen abgedruckt wird. Zitat: Es ist nicht wahr, dass eines einzigen belgischen Bürgers Leben und Eigentum von deutschen Soldaten angetastet wurde, ohne dass die bitterste Notwehr es gelobt hätte, heißt es darin. Es ist nicht wahr, dass unsere Truppen brutal gegen Löwen gewütet haben. An einer rasenden Einwohnerschaft, die sie im Quartier heimtückisch überfiel, haben sie durch Beschießung eines Teils der Stadt schweren Herzens Vergeltung üben müssen. Es ist nicht wahr, dass deutsche Militärs das Völkerrecht missachtet haben. Sich als Verteidiger europäischer Zivilisation zu gebärden, haben die am wenigsten das Recht, die sich jetzt mit Russen und Serben verbünden und der Welt das schmachvolle Schauspiel bieten, Mongolen und Neger auf die weiße Rasse zu hetzen. Keine öffentliche Erklärung im Ersten Weltkrieg schadet dem Ansehen der deutschen Kultur und Wissenschaft im Ausland so sehr wie diese und keine trifft Albert Einstein so sehr. Seine menschliche Enttäuschung darüber, dass Haber, Planck und Nernst ihren Namen unter einen solchen propagandistischen und rassistischen Aufruf gesetzt haben, ist grenzenlos. Die Legitimation des Militarismus, die Relativierung der deutschen Täterschaft bis hin zur Unsichtbarkeit und das sechsmalige »Es ist nicht wahr« ohne irgendwelches Beweismaterial vorgelegt zu haben, lösen international Empörung aus. Fritz Haber, der etliche Exemplare persönlich ins Ausland versendet hat, bekommt die verheerende Wirkung des Manifests in den USA sofort zu spüren. Dort beurteilt die akademische Welt den Rechtfertigungsversuch als blanken Zynismus. Die angesehene deutsche Wissenschaft wird nun samt Erziehungswesen prinzipiell in Frage gestellt. Eine Folge davon wird ein massiver Boykott der deutschen Sprache auf nahezu allen Gebieten der Wissenschaft sein. In den USA sinkt die Zahl der Schüler, die an den Highschools Deutsch als Fremdsprache wählen, von 284.000, also knapp 25% im ersten Kriegsjahr, auf nur noch 14.000 oder 0,65% bis zum Jahr 1922. Die Gelehrten gebärdeten sich so, als wenn ihnen zu Kriegsbeginn das Großhirn amputiert worden wäre, schimpft Einstein. Doch kritisiert er nicht nur die Indoktrinierung seiner deutschen Kollegen. Nun, da sich französische, englische und deutsche Intellektuelle in ihrer Kriegsrhetorik förmlich überbieten, sieht er einen kollektiven Wahn in ganz Europa walten. Denn überall sind Akademiker von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt. der Nationalismus habe, Zitat, wie eine tückische epidemische Krankheit auch tüchtige und sonst sicher denkende und gesund empfindende Männer gefesselt, Zitat Ende. In seiner Korrespondenz kommt Albert Einstein immer wieder auf den Aufruf an die Kulturwelt zurück. Die Erklärung der 93 ist ein Schlüssel zum Verständnis seines nun beginnenden Engagements für Pazifismus und Völkerverständigung. Eines Engagements, das nach dem Krieg maßgeblich zu seiner wachsenden internationalen Popularität beitragen wird. Der von seinen engsten Kollegen unterzeichnete Aufruf fordert seinen ersten öffentlichen Protest heraus. Einstein setzt nun seinerseits seinen Namen unter ein Gegenmanifest und unterstützt den Aufruf an die Europäer. Wie wir aus dem Briefwechsel mit Heinrich Zanger wissen, der im Jahr 2012 zum ersten Mal in seiner Gesamtheit herausgegeben wurde, wird Albert Einsteins politisches Bewusstsein schon in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn maßgeblich geprägt. Die besondere Kalamität der Zeit liegt Einsteins Ansicht nach in den technischen Hilfsmitteln der kriegführenden Parteien. Die Kluft zwischen wissenschaftlich-technischem Fortschritt und sittlich-moralischer Entwicklung vergrößere sich mehr und mehr, schreibt der Anzanger. Im Verhältnis zur raschen Entwicklung der Technik gehe die wirkliche Verfeinerung der Massen so langsam vorwärts, dass nun ein Missverhältnis schlimmster Art vorherrsche. Der Einsatz der neuen Waffen führe zu einer wahren Vernichtung. Zitat: Wir müssen deshalb nach meiner Meinung eine politische Organisation im Großen anstreben, die gegen den einzelnen Staat sich verhält, wie letzterer gegen den Räuber. Einstein, der in der Physik immer wieder zu Grundbegriffen zurückkehrt, um diese zu beleuchten, überreicht auch hier mit einer so einfachen wie weitsichtigen Analyse. Nun, da die ungeheure Vernichtungskraft der modernen Waffen für alle sichtbar geworden ist, gelangt er zu der Überzeugung, dass eine weitere Eskalation der Gewalt allenfalls durch eine politische Neuordnung eingedämmt werden kann. Die Idee eines Europäer- oder Völkerbunds kristallisiert sich schon in den ersten Kriegsmonaten als ein politischer Leitgedanke heraus, und das ist auch der Inhalt dieses Aufrufs an die Europäer, der im Herbst 1914 an den Berliner Universitäten die Runde macht, aber keine Unterzeichner findet. Außer den Organisatoren, und das sind drei, und einem weiteren unterschreibt niemand dieses Manifest, obwohl es unter den Professoren herumgereicht und verschickt wird. Also Einsteins erste politische Aktion in Berlin verläuft im Sande. Zur selben Zeit muss er miterleben, wie ein ganzes Forschungsinstitut in den Dienst des Militärs gestellt wird. Der Krieg macht selbst vor seinem Arbeitszimmer nicht Halt. Ausgerechnet das für einen Grübler wie ihn so angenehm ruhig gelegene Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie in Dahlem verwandelt sich in eine Großforschungseinrichtung für Massenvernichtungswaffen. Führender Kopf des gespenstischen Unternehmens ist sein Vertrauter Fritz Haber. Und selbst die Wissenschaftler von nebenan, die Einstein in seinem ersten Berliner Sommer über die Kornblumenwiesen der Domäne Dahlem hat streifen sehen, studieren nicht mehr allein die Zusammensetzung von Blatt- und Blütenfarbstoffen. Sie entwerfen nun Filter für Gasmasken. Meine Damen und Herren, Sie haben eben gehört, wie sehr sich Haber um den Neuankömmling Einstein bemühte. Ich war bei meinen Recherchen überrascht davon, wie groß diese Nähe zwischen den beiden Familien zunächst war. Noch zu Beginn des Jahres 1915 gibt Albert Einstein Habers 12-jährigem Sohn Hermann für 3 Monate Nachhilfeunterricht in Mathematik, weil dieser wegen einer Krankheit die Schule nicht hat besuchen können. Währenddessen ist der Vater Fritz Haber bereits auf dem Weg an die Westfront, um Chlorgas als chemischen Kampfstoff zu testen. Haber wird nun zum führenden Kopf im deutschen Gaskrieg und baut sein kleines Institut zu einer großen Forschungseinrichtung aus. Bis auf fast 2000 Mitarbeiter wird das Institut schließlich anwachsen. Auf diesem Bild hier sehen Sie Haber bereits im Militärrock. Mit dem ersten großen deutschen Giftgasangriff in Ypern im April 1918 wird eine neue Schwelle der Gewaltbereitschaft überschritten. Sie sehen hier im nächsten Bild, wie ein solcher Angriff vonstatten ging. Also es wurden Behälter deponiert an der Front und die wurden dann, wenn der Wind günstig stand, geöffnet, sodass eine Chlorgaswolke auf die feindlichen Stellungen zutrieb und die Infanterie dann nachrücken konnte. Die Schutzmaßnahmen der Soldaten waren zunächst völlig unzureichend, auch der eigenen Soldaten, doch sehr schnell entwickelten Haber und seine Kollegen Gasmasken mit abschraubbaren Filtern. Meine Damen und Herren, im Zuge meiner Recherchen bin ich unter anderem auf Kriegsgedichte Habers gestoßen, die er geschrieben hat und die ich, möchte sagen, wie so etliches andere in seinen Biografien unberücksichtigt geblieben sind. Ich möchte Ihnen eines dieser Gedichte vorlesen. Noch ist im Heere der Gebrauch, man atmet ohne Atemschlauch. Noch ist der Einsatz eingeschraubt und ein Ventil ist unerlaubt. Indes besteht die Möglichkeit, man kommt vielleicht einmal so weit, dies nötigt Vorkehr zu bedenken und Schläuchen Aufmerksamkeit zu schenken. Meine Damen und Herren, den Millionen Kriegsgedichten, die in Deutschland seit August 1914 geschrieben worden sind, fügt Haber zwar nur ein paar hinzu. Seine Kriegslyrik ist aber schon deswegen erwähnenswert, weil sie die Organisation des Gaskriegs auf höchster administrativer Ebene betrifft. Beim Aufhalten der Archivalien läuft es einem kalt den Rücken herunter, wie Haber vom Kriegsamt aus den Industriellen Karl Duisberg noch Ende 1917 mit eitlen Poemen bei Laune hält und auf diese Weise Aufträge erteilt oder aber Geld für die Weihnachtsfeier der Gaskampftruppe sammelt. Das Gedicht, das ich Ihnen gerade vorgelesen habe, beinhaltet einen Antrag für eine Forschungsarbeit. Und für Duisberg ist es selbstverständlich, Zitat, dass mit so wundervollen Reimen vorgetragene Wünsche sofortige Erfüllung finden. Habers Gedichte würden, Zitat, als Denk- und Sehenswürdigkeiten an die große Zeit des Kriegs im Kriegsmuseum der Leverkusener Farbenfabriken würdig aufbewahrt werden. Die Weiterentwicklung der Gasmasken ist Ausdruck des internationalen Wettlaufs um immer giftigere Gase und Schutzmaßnahmen gegen selbige. Diesen Wettlauf hat Haber mit dem ersten großen Gasangriff in Ypern im April 1915 in Gang gesetzt. Und zwar wissentlich in Gang gesetzt, um die Überlegenheit der deutschen Industrie und Technik, um seine Überlegenheit als Forscher und Wissenschaftsorganisator in diesem Krieg unter Beweis zu stellen. Den Krieg ohne Gas vergleicht Haber mit einem Damespiel. Dagegen sei der Krieg mit Gas dem anspruchsvollen Schachspiel ähnlich, sprich nur von den technisch überlegenen Deutschen zu gewinnen. Unmittelbar nach dem Angriff nimmt sich Habers Frau Clara das Leben. Sie erschießt sich mit der Dienstpistole ihres Mannes. Der 12-jährige Hermann Haber hört den Schuss und findet die blutüberströmte Mutter im Garten der Direktorenvilla. All dies, meine Damen und Herren, spielt sich noch unmittelbar vor Einsteins Augen ab. Und es kommt daher nicht von ungefähr, dass ein Teil meines Buches der Gegenüberstellung der beiden Forscher, Einstein und Haber, gewidmet ist. Biografen und Wissenschaftshistoriker haben ihre Beziehung während des Kriegs bisher weitgehend außer Acht gelassen. Ihre Freundschaft, so der allgemeine Tenor, überspannt einen Bogen von zwei Jahrzehnten, vom Kaiserreich über den Ersten Weltkrieg bis hin zur Weimarer Republik. Dabei ist nicht selten von besten Freunden die Rede. Bei den Recherchen stellte sich allerdings heraus, dass wir es hier mit einem sehr ungleichen und ambivalenten Verhältnis zu tun haben. Einstein fühlt sich Haber zu Dankbarkeit verpflichtet, aber er hat große Ressentiments ihm gegenüber. Schon vor dem Krieg missfällt ihm Habers Geltungsdrang, seine Eitelkeit und seine Machtambitionen. Und kurz nachdem ihn Haber zum Bahnhof begleitet hat, um ihm beim Abschied von den Söhnen beizustehen, schreibt Einstein an seine geliebte Elsa, mit Haber verkehre er nun wieder ausschließlich objektiv. Eine erste Zäsur. Von 1915 an bewegen sich Haber und er dann in völlig unterschiedlichen Kreisen, zu denen der jeweils andere keinen Zugang hat. Einstein zieht zunächst weg aus Dahlem und gibt seinen Arbeitsplatz in Habers Institut auf. Der zuvor so oft genannte Name Haber verschwindet aus Einsteins Briefen. Er taucht in seiner Korrespondenz nicht mehr auf. Sie begegnen sich fortan weder bei physikalischen Kolloquien, dafür hat Haber nämlich keine Zeit mehr, noch in der Preußischen Akademie der Wissenschaften, die später in den 1920er Jahren der Ort ihrer regelmäßigen Begegnungen sein wird. Meine Damen und Herren, Haber ist erst im Dezember 1914 zum Mitglied der Preußischen Akademie ernannt worden, zu seiner großen Genugtuung zu seinem Mitglied ernannt worden. Wie ich herausgefunden habe, dauert es 2 Jahre, ehe er zum ersten Mal an einer Sitzung der Akademie teilnimmt. Denn er ist unentwegt auf Reisen zu Industrieunternehmen und an die Front, setzt sich für die Giftgas-, für die Sprengstoff- und Düngemittelherstellung ein. Im Jahr 1917 werden Einstein und Planck ihn dann zu ihrer Verwunderung 3-mal hintereinander bei Akademiesitzungen sehen. Aber Haber kommt nicht der Wissenschaft wegen hierher, sondern um durchzusetzen, dass sein Mäzen und wichtiger Industriepartner Leopold Koppel, der Habers Institut finanziert hat und inzwischen längst in die Produktion von Gasmasken eingestiegen ist, dass dieser Koppel mit der goldenen Leibniz-Medaille ausgezeichnet wird. Das geht aus den Sitzungsprotokollen ziemlich klar hervor. Danach lässt sich Haber bis Kriegsende nicht mehr in der Akademie blicken. Einstein als Schweizer hätte sich nach Kriegsbeginn eigentlich ganz zurückziehen und seiner Forschung widmen können. Niemand hätte sich darüber gewundert. Er galt schon als der neue Kopernikus. Die Vollendung der allgemeinen Relativitätstheorie nahm ihn immer wieder voll in Anspruch und von der großen Politik wollte er sich als Schweizer ohnehin zurückhalten. Doch gerade die Haltung seiner Kollegen forderte ihn weiter heraus. Einstein war nicht dazu bereit, den militanten Nationalismus, der in eine unaufhaltsame Aufrüstung mündete, als politische Realität anzuerkennen. Er suchte Gleichgesinnte und schloss sich im März 1915 einer neuen Friedensorganisation an, dem Bund Neues Vaterland. Mit dem neuen Vaterland war Europa gemeint. Es sollte also ein europäischer Bund das Ziel dieser Organisation sein. Dieser Bund, aus dem sich nach dem Krieg die Deutsche Liga für Menschenrechte entwickeln wird, strebt einen raschen und umfassenden Verständigungsfrieden ohne jedwede Annexionen an. Während die deutschen Industrie- und Bauernverbände und die Alldeutschen auf einen Siegfrieden setzen, bei dem dem Gegner die Bedingungen des Friedens diktiert werden sollen, und während sie danach trachten, sowohl Belgien zu annektieren als auch die französische Kanalküste und Gebiete im Osten, legt der Bund in seinen Denkschriften den ganzen Irrsinn solcher Kriegsziele dar. Sie würden unendliches Leid mit sich bringen, alle Friedensbemühungen entweder von vornherein zunichte machen oder neue Kriege nach sich ziehen. Einstein und auch seine Partnerin Elsa besuchen die Versammlung regelmäßig. Er selbst nimmt auch aktiv an der Abfassung von mindestens einer solchen Denkschrift teil. Meine Damen und Herren, ich kann den Weg von Einstein zum engagierten Pazifisten hier nur andeuten, aber ich möchte zum Ende meines Vortrages noch einmal auf die Aussage zurückkommen, sein Sinn für soziale Gerechtigkeit habe ihn immer wieder in Konflikt mit anderen Menschen gebracht. Ich gebe Ihnen zum Abschluss noch 2 markante Beispiele hierfür, wie scharf der gutmütige und tolerante Einstein während des Kriegs auf Äußerungen seiner Kollegen reagiert. Das erste Beispiel betrifft einen Physiker, den Physiker Paul Hertz, den Einstein schon aus der Schweiz kennt. Sie wechseln zwischen August und Oktober 1915, also im unmittelbaren Vorfeld der Vollendung seiner Relativitätstheorie, mehrere Briefe. Und nebenbei informiert sich Hertz auch über die Aktivitäten des Bundes Neues Vaterland. Er kann sich allerdings nicht so recht zu einer Mitgliedschaft entschließen. Stattdessen möchte er die Mitteilung des Bundes über einen Strohmann beziehen. Nach einigem Hin und Her rät Einstein dem Bedenkenträger dringend von einer Mitgliedschaft im Bund ab und schreibt ihm, Zitat, Sie haben jene tapfere Gesinnung, die Machthaber an dem Deutschen so lieben. Derart feingebildete Menschen bilden die beste Gewehr für die Aufrechterhaltung des politischen Sumpfes. Seien Sie versichert, dass ich Ihren Geist liebe, wenn ich auch die Schwäche Ihres Rückgrats bedauere. Meine Damen und Herren, Sie sehen an diesem schneidenden Brief, was in den Kriegsjahren in Einstein gärt. Herz bricht den Kontakt nach diesem Brief sofort ab, obschon sich Einstein postwendend für seine Grobheit entschuldigt und ihm versichert, ihm gegenüber auch in Zukunft eine freundliche Gesinnung zu wahren. 7 Jahre später, als Hertz, ein Wissenschaftler jüdischer Herkunft im Nachkriegsdeutschland in materielle Not gerät, wird Einstein auch für ihn ein Empfehlungsschreiben aufsetzen. Das ist einer von vielen Belegen für seine Humanität bei aller gedanklichen Schärfe. Einem anderen Kollegen, der die Universitätskollegen in den Revolutionstagen in einem Zeitungsartikel dazu aufruft, bei der Neuordnung des Staates nicht abseits zu stehen und sich in die politischen Debatten einzumischen, schreibt Einstein, Zitat, die Professoren haben in diesem Krieg zur Evidenz gezeigt, dass man von ihnen in politischen Dingen nichts lernen kann, dass es dagegen dringend Not tut, dass sie eines lernen, nämlich Maul halten. Das will auch ich jetzt tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Wissenschaftsjournalist Thomas de Padova über Albert Einsteins Zeit in Berlin. Er hat seinen Vortrag am 20. Oktober 2015 im Einstein-Forum in Potsdam gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.